Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Herzlich willkommen zum Podcast der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Beate Erfurt und ich spreche heute mit Magister Franz Wendtner, Psychologe bei uns an der Onkologie, über die Möglichkeiten, die man nach einer Krebsdiagnose hat. Herr Magister Wendtner, die Diagnose Krebs ist ja für Patienten, aber auch deren Angehörige erstmal ein Schock. Aus Sicht des Psychologen, wie kann man damit umgehen?
Sie haben völlig recht mit dieser Aussage. In den meisten aller Fälle ist es so, dass mit der Diagnose Krebs ein Sturz aus der Wirklichkeit verbunden ist. Alles, was man an Lebensplänen bisher hatte, alles, was man vorhatte, ist in Frage gestellt und kostet im ersten Moment einmal enorm viel an Nerven und Energie. Von daher ist es gut, wenn man weiß, es kommt zu einer Besprechung, dann ist es gut, jemanden, eine Person des Vertrauens dabei zu haben. Wobei man sagen muss, 9 von 10 Frauen finden ihren Tumor selber beim Duschen, beim Eincremen. Aber selbst wenn der Verdacht seitens der Patientin schon besteht, ist es so, dass, wie gesagt, es eben ein Schock ist, wenn man es wirklich dann vom Arzt, von der Ärztin erfährt. Und dann geht es darum, erst einmal nicht zu verzweifeln, sondern sich darauf zu besinnen, was von der Unterstützung her von Seiten der Medizin, der Psychoonkologie vor allem, aber ganz wichtig von Seiten der Familie, von Angehörigen her möglich ist. Denn es ist mittlerweile so, dass ich bin jetzt seit über 30 Jahren am Haus und da war es so, dass ein metastasierter Brustkrebs bei unseren Patientinnen mit einer recht kurzen Lebenserwartung von ungefähr einem Jahr statistisch gesehen verbunden war. Mittlerweile sprechen wir da von 7 bis 10 Jahren und die Behandlungsmöglichkeiten haben sich enorm verbessert und vermehrt. Wir haben nach wie vor Chemotherapie, aber wir haben auch Immuntherapie, wir haben Targeted-Therapien und die Möglichkeiten, was die Hormontherapie angeht. Alles in allem ist es deutlich besser geworden. Also was in erster Linie oder im ersten Moment zu Verzweiflung führen kann, ist bei näherer Betrachtung oft etwas, was man gut behandeln kann. Und wie gesagt, da kann es einfach wirklich darum gehen, sich zu informieren und mit den Ärzten der Pflege, mit der Psychoonkologie sich zusammenzutun, um der Krankheit zu begegnen. Wobei es bei uns auch wichtig ist, die Angehörigen mit einzubeziehen, denn bei dieser Erkrankung ist immer auch die ganze Familie betroffen.
Jetzt auch wieder aus Sicht der Psychologie, welche Möglichkeiten der Schmerztherapie gibt es denn?
Von Seiten der Schmerztherapie her kann man sehr viel unternehmen. Aus medizinischer Sicht ist es einmal wichtig, eine taugliche, eine adäquate Schmerztherapie zu etablieren, wobei ich mir hierzu sagen traue, dass wir sehr gut sind darin, Schmerzen zu beherrschen. Aber Schmerz geht natürlich auch viel weiter, auch von der psychologisch zu betrachtenden Seite. Und es gibt Studien, die belegen, dass man bei einer multimodalen Schmerztherapie, sprich medizinische Schmerztherapie und psychologische Schmerztherapie, die Schmerzen insgesamt um bis zu 60% besser, als wenn man nur Medikamente nehmen würde, beherrschen kann. Und hier im Haus tragen wir dem in der Form Rechnung, dass eine CD, die ich aufgenommen habe, die Entspannung bei Schmerzen, die sich in verschiedensten wissenschaftlichen Untersuchungen als sehr wirksam herausgestellt hat und bewährt hat, 24/7, also 24 Stunden pro Tag rund um die Uhr abrufbar ist, und wir werden in nächster Zeit diese Entspannung bei Schmerzen durch eine zweite CD ergänzen. Das tut mir oder es tut einem hier im Haus sehr gut und ich werde das so arrangieren, dass man das zum Beispiel über Amazon sich direkt aufs Handy laden kann. Und von daher ist es dann etwas, was man überall und jederzeit zur Verfügung hat und was von den Patienten als sehr angenehm und sehr wirksam beschrieben wird. Und generell ist es so, dass Schmerz Stress ist. Und Stress wird vom Organismus, wird vom Menschen als Bedrohung eingestuft. Und wenn ich bedroht bin, dann passiert eine ganze Kaskade an Reaktionen im Körper. Es verändert sich die Durchblutung, die von den inneren Organen in die Muskulatur geht. Es erhöht sich die Muskelanspannung, weil Stress als Reaktionsmuster in erster Linie dem Überleben dient. Das heißt, alles, was jetzt dazu beiträgt, schneller laufen oder besser kämpfen zu können, hilft. Das heißt, es wird auch der Blutdruck in die Höhe gefahren, es werden freie Fettsäuren ins Blut ausgeschüttet, es ist mehr Zucker im Blut und von daher ist es aus körperlicher Sicht so, dass das autonome Nervensystem, das gliedert sich in Sympathikus und Parasympathikus und ist zuständig für die unwillkürlichen Körperreaktionen, der Stressast, der Sympathikus aktiviert wird. Und es ist super, wenn Sie über die Straße gehen und über den Zebrastreifen gehen und es kommt ein Auto und Sie sehen, das bremst ja nie mehr. Dann passiert all das blitzschnell, man springt zurück, schimpft dem Autofahrer nach und ist dann, Gott sei Dank ist nichts passiert, heilfroh, dass nichts geschehen ist. Da kommt der Parasympathikus wieder zum Zug und der ist zuständig für Ruhe, Erholung und für Regeneration. Nur solange wir viel Stress haben, kommt der Parasympathikus nicht wirklich zum Zug. Jetzt kann man aber der Krebserkrankung oder der Behandlung, vor der man sich eher am Anfang meistens, wie soll ich sagen, fürchtet, ja, man kann nicht davonlaufen. Und von daher ist es so, dass die körpereigenen, die menscheneigenen Kräfte eigentlich an verkehrter Stelle verwendet werden. Denn Angst sagt dem Menschen, dem Organismus, pass auf, es könnte was passieren. Schmerz sagt, es ist etwas passiert, verschwinde, bring dich in Sicherheit. Ja? Und deswegen bleibt der Stress aufrecht. Aus diesem Grund ist es wichtig und auch sehr wirksam, dass man dem Schmerz auch auf der psychischen Ebene begegnet mit Entspannung. Und da tut es zwar gut, wenn ich jetzt, was ich spazieren gehe oder lese, aber das ist im Grunde nur Ablenkung. Ich kann ganz gezielt über die CD-Entspannung bei Schmerzen, über die progressive Muskelentspannung, über das autogene Training dazu beitragen, dass ich mich gezielt entspannen kann, sodass spürbar und messbar sowohl der Blutdruck als auch der Puls, als auch die Stresshormone runtergehen. Und damit kann ich dazu beitragen, dass der Parasympathikus wieder zum Zug kommt und damit die Regeneration begünstigt wird. Und wir machen das hier am Haus so, dass, wie gesagt, die CD-Entspannung bei Schmerzen 24/7 läuft. Man kann auch bei uns Psycho-Onkologen lernen, sich zu entspannen. Wobei mit der progressiven Muskelentspannung haben wir ein Instrument in der Hand, bei dem die Kontrolle von Seiten des Patienten aufrechterhalten wird. Und deswegen ist es gut möglich, sich hier einzulassen. In der Regel fällt es dem Patienten leichter, als das beim autogenen Training zu machen, weil da viel mit Loslassen, mit Geschehenlassen verbunden ist. Aber wie gesagt, mit der PMR geht es gut. Was man sonst noch machen kann, ist außer der Entspannung zum Beispiel sich mit Qigong zu befassen, was ich hier seit 25 Jahren am Haus lehre und was von den Patienten sehr gut und gerne angenommen wird. Das kann man dann auch hier lernen, zu Hause fortsetzen und wöchentlich zur Gruppe kommen oder ab und an, um etwas Neues kennenzulernen oder zu korrigieren. Und ansonsten tut es auch sehr gut, was Schmerz angeht, Bewegung, also Sport in moderater Form, also nicht übertreiben, wozu man meistens neigt, wenn man sich sportlich betätigt, hat nachweislich auch einen reduzierenden Effekt auf Rezidive. Und wenn man das in der Form macht, dann wäre es zum Beispiel ein Waldspaziergang. Shinrin-yoku heißt es in Japan. Da wird über die von den Bäumen ausgeschütteten Terpene wird das Immunsystem aktiviert. Und ob man jetzt einen kleinen Waldlauf macht oder spazieren geht im Wald, es tut gut, es unterstützt und es ist auch biologisch nachweisbar und wirksam. In Japan können Sie das schon auf Krankenschein machen.
Sie haben ja jetzt schon einiges angesprochen. Ich möchte das Wort aber trotzdem sagen. Wie viel kann ich durch meinen Lebensstil ändern bzw. bewirken, durch die Änderung meines Lebensstils bewirken für die Krankheit oder gegen die Krankheit?
Studien belegen, dass ein sehr hoher Anteil, und da gibt es Studien, die belegen, dass der Lebensstil bis zu über 50% als Auslöser für Krankheit, für Krebskrankheiten wichtig ist, sprich zu wenig Bewegung, Trinken, Rauchen, falsche Ernährung, zu viel Ernährung. Von daher habe ich natürlich jetzt im Umkehrschluss mehr oder weniger Möglichkeit über eine Reduktion von ganz offensichtlich falschen oder ungeeignetem Lebensstil die einzelnen Faktoren zurückzuführen. Und wie gerade gesagt habe, Sport zum Beispiel, sprich moderater Sport, Bewegung trägt maßgeblich dazu oder kann maßgeblich dazu beitragen, dass die Krebserkrankung, das Rezidivrisiko minimiert wird. Bei Brustkrebs ist es bereits nachgewiesen und man kann da zum Beispiel sich selber informieren über PubMed, PubMed, einfach eingeben und ins Netz in die Suchmaske eingeben und sich da dann konkreter informieren. Das ist auch im Hinblick auf die Frage der Bewältigung des Ganzen oder Coping, wie es im Englischen heißt, etwas meistern, was einem Belastung ist, was Befürchtungen mit sich bringt. Da gibt es verschiedenste Stile und Untersuchungen dazu. Und man kann davon ausgehen, so wie jemand bisher mit Problemen umgegangen ist, macht er das auch Daumen mal Pi in dieser Situation. Und da haben wir einen dissimulierenden, einen eher vermeidenden Bewältigungsstil, der vordergründig durchaus funktional ist, weil da bemühe ich mich nicht zu sehr, zu oft, zu viel an die Erkrankung zu denken, mein Leben normal weiterzuleben. Und das ist richtig. Nur geht es da auch darum, dass ich aufpassen muss, meine Termine compliant, also mitarbeitend mit der Medizin, mit unseren Ärzten, mit der Behandlung einzuhalten, die Termine nicht zu versäumen. Da geht es auch darum, dass ich, wenn es irgendwo zwickt, einerseits nicht gleich Alarm verspüre, andererseits aber auch ernst nehme. Im Sinn von die möglichen Symptome von einem Wiederauftreten der Erkrankung nicht zu negieren, sondern wenn was auftritt und es beschäftigt mich sehr oder es endet nicht, dann zum Arzt, zur Ärztin zu gehen und sich diesbezüglich dann untersuchen zu lassen. Und es gilt auch, nicht so sehr sich verrückt machen zu lassen, zum Beispiel wenn der Tumormarker ein bisschen schwankt. Das hört sich sehr griffig an, aber ein Tumormarker kann zum Beispiel auch durch eine Entzündung ausgelöst werden. Nur inwieweit das relevant ist, bestimmt der Arzt, die Ärztin und danach sollte man sich dann auch richten. Dann kann man vom Bewältigungsstil her auch unterscheiden, jemand, der ruminativ, depressiv mit den Dingen umgeht, im Sinn von ein depressiver Bewältigungsstil ist etwas, wo ich eher grau, dunkelgrau bis schwarz sehe, was in vielen Fällen unangemessen ist und eine eigene Belastung darstellt. Wenn wir vorher schon beim Schmerz waren, Schmerz kann Depressionen hervorrufen, weil ein dauerhafter Schmerz macht mürbe. Ja. Und Schmerz ist das häufigste Symptom bei Krebserkrankungen. Wie gesagt, da kann man viel machen. Und von der Psychoonkologie her können wir genau bei sowas, auch bei Ängsten, sehr gut unterstützen, besser damit umzugehen. Ich vergleiche das manchmal mit einem Weg auf dem Berg. Man kommt schon rauf. Ja? Nur es gibt Stücke, wo es gut ist, oder Wegstrecken, wo es gut wäre, einen Bergführer dabei zu haben, der einen anleitet, begleitet. Deswegen, und auch weil, wie ich vorhin schon formuliert habe, 20-50% aller Krebspatienten und Patientinnen im Laufe ihrer Erkrankung eine Depression entwickeln und vor allem die Ängste, die Unruhe, die dann daran hindern, sich zu entspannen, loszulassen, das Leben zu genießen, gut schlafen zu können, also die Lebensqualität massiv beeinträchtigen können. Mit der Psychoonkologie, das schließt durchaus auch von der Medizin verordnete Medikamente, die man vielleicht nur vorübergehend einmal braucht, mit ein, dass man sich hier schaut, wie kann ich meine Lebensqualität am besten aufrechterhalten. Und da geht es viel um Beratung, geht es viel um Information. Ich mache immer wieder die Beobachtung, dass man mit 5-6 Stunden an psychoonkologischer Intervention die Lebensqualität der Patienten deutlich verbessern kann. Und vom Bewältigungsstil her, was eigentlich jedem Stil inhärent ist, ist die Suche nach sozialer Unterstützung. Soziale Unterstützung bedeutet, was ich Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen mit einzubinden und die Leute helfen zu lassen. Ja, weil meistens tun sie es eh gern. Und es geht hier auch darum, wenn Freunde sich nicht melden, Menschen, auf die man gebaut hat, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass die sich von einem absondern, sondern die ersten paar Tage haben sie es nicht geschafft, sich nicht getraut anzurufen oder zu fragen, was soll ich sagen, was darf ich sagen, was darf ich tun, was darf ich nicht tun. Und nach 14 Tagen, 3 Wochen denken sie, jetzt brauche ich es nicht mehr zu tun, weil jetzt ist sozusagen, jetzt ist schon böse auf mich und jetzt führt es zu nichts Gutem mehr. Also da kann es gut sein, eher tolerant bis hin zu verzeihend mit solchen Dingen umzugehen und nicht gleich die Keule auszupacken, sagen wir es mal so. Eine Form der sozialen Unterstützung ist es auch, als mündiger Patient mitzumachen, mit seiner Behandlung, mit den Ärzten, den Ärztinnen, den Behandlungsplan sich anzuschauen. Und bei mündigen Patienten finden wir häufig, und das sollte man generell unterstützen, die Leute mit einer hohen internalen Kontrollüberzeugung und einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung. Kontrollüberzeugung meint, das ist ein Konzept aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, meint das Ausmaß, von dem ich glaube, dass ich es über eine, das Ausmaß an Kontrolle, dass ich über eine Situation entfalten kann. Und da gibt es eine internale und eine externe Kontrollüberzeugung. Eine hohe internale Kontrollüberzeugung meint, ich kann was beitragen zu meiner Genesung, zu meiner Heilung, ich kann was beitragen zur Behandlung. Eine externe Kontrollüberzeugung teilt sich in eine fatalistische und in eine soziale. Die soziale externe Kontrollüberzeugung meint, nicht ich, aber meine Behandler können mir helfen, und die externe fatalistische Kontrollüberzeugung geht davon aus, es ist nur Glück, Zufall, Schicksal oder Gottes Wille, ob mir geholfen werden kann, ob ich wieder gesund werden kann oder nicht. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt mit Energie und mit Zuversicht an die Dinge herangehe, weil dann werde ich Bewältigungsstrategien wählen, die problembezogen sind. Und wenn wirklich was sich nicht als so gut herausstellt, dann schmeiße ich die Flinte nicht ins Korn, sondern ich mache weiter, ich finde einen neuen, einen weiteren Weg. Wenn jetzt aber eine in erster Linie externe Kontrollüberzeugung vorliegt, finden wir hier eher emotionsbezogene, durchaus bis hin zu resignativ-depressiven Reaktionsweisen. Und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist in diesem Fall auch sehr nützlich im Sinn von, egal was daherkommt, ich habe noch einen Pfeil im Köcher. Und auch hier ist es so, dass die Betroffenen mit mehr, sagen wir mal, Resilienz, also mit mehr Widerstandsfähigkeit auf Belastungen reagieren, mehr geneigt sind dazu, etwas auszuhalten und sozusagen jetzt erst recht dann sich selber dabei zu fördern, zu unterstützen, mit einer gewissen Zuversicht an die Dinge heranzugehen.
Sie haben, wir haben ja jetzt schon über den Lebensstil gesprochen und Sie haben ja einiges schon von den Angeboten, die hier auf der Psycho-Onkologie angeboten werden, gesagt. Jetzt ist natürlich meine Frage, was jetzt viele interessieren wird, wie komme ich denn dazu, dass ich diese Angebote in Anspruch nehmen kann, wenn ich betroffen bin? Wo kann ich mich da melden?
Man kann das hier auf unseren Stationen, Ambulanzen und Tageskliniken einfach in der Form machen, ich hätte gerne ein Gespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin. Man kann sich an die Medizin wenden, an die Pflege oder an uns persönlich. Und dann wird immer geschaut, dass wir möglichst zeitnah einen Termin für die Patienten, die Patientinnen haben. Und wie gesagt, wir sind jetzt dabei, Gruppen einzurichten. Da kann man dann auch, ob das jetzt telefonisch ist, ob das per Mail ist, ob man sich persönlich an jemanden von uns wendet, erreichen.
Ja, Herr Magister Wendner, jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie man mit der Schockdiagnose Krebs umgehen kann aus psychologischer Sicht. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch bei Ihnen und bis zum nächsten Podcast.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Podcast der Salzburger Landeskliniken.